Ritas Rat. Lebenshilfe zum Hören. Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Ritas Rat, der Podcast von und mit Rita Hagedorn. Schön, dass Sie sich auch diese Woche wieder entschieden haben, uns zuzuhören. Hallo Rita.
Hallo Roy. Der Podcast ist natürlich nicht nur mit Rita, sondern auch mit Roy, der mich hier wieder voll durch die Folge bringt oder ne, mit Begeisterung. Ja, und ich grüße euch auch und freue mich, dass ihr wieder am Ohr seid.
Genau, genau. Und aber auch, und das hatten wir gerade besprochen, trotzdem ein Auge für die Straße haben. Denn das, was Rita mir gerade erzählt hat, ich muss ein wenig schmunzeln, ist, dass es das erste Ritas Rat Blitzerfoto gibt.
Genau.
Und zwar eine Hörerin hatte mitgeteilt, dass sie bei einer Podcast-Folge geblitzt wurde. Wir werden nachfragen, ob wir vielleicht das Blitzerfoto bekommen und vielleicht können wir es sogar dann in den WhatsApp-Status bei Rita einstellen.
Das wäre eine gute Idee. Ich frage die Antje.
Genau. Genau, das war dann, mal schauen, dass dann auf jeden Fall das erste Podcast-Blitzer-Foto zu sehen ist. Genau. Doch heute haben wir ein Thema, Rita, das ist etwas ernster. Und zwar geht es heute um das Thema Suizid. Suizid, vielleicht so ein paar einleitende Worte von mir zu dem Thema. Der Begriff Suizid kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Sui für seiner oder selbst und sidere töten. Das Töten seiner selbst. Also in dem Fall der Selbstmord. Jetzt müssen wir noch einige Begriffe, die wir wahrscheinlich jetzt hier verwenden werden, so ein bisschen noch klären. Also ein Suizidversuch, davon wird gesprochen, wenn eine Suizidhandlung, also eine Selbsttötung, nicht gelingt, also nicht zum Tode führt und eventuell dann mit Verletzungen oder halt auch gänzlich ohne Folgen bleibt. Die Suizidalität, das bedeutet, das sind Gedanken und Handlungen, die sich darum drehen, den eigenen Tod anzustreben, also ihn zu erleben, den eigenen Tod, damit selbst, dass man selbst damit rechnet, dass es auch dann zu diesem möglichen Ergebnis kommt. Also alle Suizidideen und Absichten, Suizidankündigungen, Suizidversuche und Suizide werden als Suizidalität bezeichnet. Gucken wir uns noch ein paar Zahlen an. Die Suizidhäufigkeit in Deutschland liegt im mittleren Bereich. Es sind doch sage und schreibe 10.000 Personen jährlich, die den Freitod, wie man so schön sagt, wählen. Und hier sind es allerdings ältere Menschen in der Überzahl. Und es sind 3/4 Männer, die sich selbst töten. Und die restlichen, also das letzte Viertel, sind dann Frauen. Anders verhält es sich allerdings bei den Suizidversuchen. Das hat mich selbst so ein bisschen überrascht. Das heißt, etwa 3/4 der Frauen begehen Suizidversuche, die nicht gelingen. Und man redet hier davon, dass es in Deutschland nahezu 100.000 Suizidversuche gibt. Also kann man sagen, jeder 10. Suizidversuch endet tödlich. Also das vielleicht vorab, so ein paar Grundsatzinformationen von mir. Rita, was sind aus deiner Sicht Gründe für die Suizidalität? Also warum will man den Tod anstreben?
Ja, zum einen sind es genetische oder biologische Fakten, das Gefühl, für andere eine Last zu sein, unheilbare Krankheiten. Dazu zählen aus meiner Sicht aber auch Medikamente, Stoffwechselstörungen im Gehirn, gesellschaftliche Faktoren, belastende Lebensereignisse, also mit denen man nicht klarkommt, Trennung, Verletzung oder ein Angehöriger ist gestorben, ne, wo man halt eben ganz doll dicht dran war.
Also lass uns vielleicht auf die einzelnen Sachen nochmal eingehen. Was meinst du mit genetische und biologische Faktoren?
Genetisch ist ganz oft so, dass man das schon in der Erbanlage drin hat. Also liest man öfter, Opa hat sich das Leben genommen, dann kommt das auch, also ich will jetzt hier nicht sagen, um Gottes Willen, der Enkel muss sich denn das Leben nehmen, aber wenn er die genetische Anlage hat, dann ist es schon sehr naheliegend und das gibt es auch. Ich kenne sogar einen Fall, wo sich ein Bruder selbst getötet hat, also Suizid begangen hat. Und dann war der zweite Bruder, der viel jünger war, der war so entsetzt und konnte das überhaupt nicht fassen. Ein paar Jahre später hat er das Gleiche gemacht. Ja. Und ja, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, der Vater ist damals im Krieg geblieben. Aber wie gesagt, es ist offen, das weiß ich nicht genau. Aber da konnte man das eigentlich nicht verstehen. Aber dann sage ich mal, das sind für mich genetische Veranlagungen, liegt in der Familie. Und
also bei den Gefühlen, was du noch meintest, wenn man anderen eine Last ist, das bedeutet vor allem bei kranken Personen,
oder? Bei kranken Personen ist es ganz oft oder stark depressive Menschen, die ja zwischendurch auch mal mitbekommen, dass sie wirklich eine Last sind oder schwerst körperlich behindert, die dann nicht mehr ertragen können, dass die Frau halt eben so schwer so schwer pflegen müssen, ne? Also körperlich sehr schwer oder geistig sehr schwer, die aber auch nicht bereit sind, ins Heim zu gehen, was man ja auch vielleicht auch verstehen kann.
Also unheilbar Krankheit, das ist schon nachvollziehbar. Stoffwechselstörungen im Gehirn, das ist natürlich interessant.
Ja, aber ich denke mal, das ist sicherlich medizinisch abgeklärt, ne? Also dazu kann ich nicht ganz so viel sagen, aber okay. Stoffwechselstörungen machen ja auch schon unseren dicken Bauch, ne? Wie auch immer. Ja, und so kann ich mir vorstellen, dass auch im Gehirn irgendwas nicht ganz funktioniert.
Dann habe ich eigentlich nur eine Stoffwechselstörung.
Ja, also das, zu den Gründen kann ich aber auch sagen, aus eigener Familie, als mein Bruder 1996 so schwer, also unheilbar schwer krank war, dann sind wir ja mehr oder weniger Hals über Kopf hingefahren. Und wenn wir den Tag nicht gekommen wären, er hat gesagt, er hätte sich das Leben genommen. Hm. Er sah auch wirklich schrecklich aus, furchtbar aus. Na, und dann habe ich nur gesagt, also er war nicht mehr in der Lage, aus der Wohnung zu kommen. Da habe ich gesagt, also hier in der Wohnung nicht. Denn ich kann dich verstehen, dann hättest du früher machen sollen. Und wenn du im Wald gegangen wärst, aber hier in der Wohnung tust du dir nichts an, ne? Weil deine Frau und Kind müssen hier leben. Und dann habe ich dafür gesorgt und habe mir überzeugt, dass er den Tag noch ins Krankenhaus gegangen ist, wo er dann auch in Ruhe sterben konnte.
Okay.
Ne? Also ich kann das schon verstehen, wenn jemand da wirklich so verzweifelt ist.
Also belastende Lebensereignisse meinst du bestimmt so posttraumatische Belastungsstörungen mit, oder?
Ja, ich sag mal, hat sich das Kind das Leben genommen, ne? Denn ist das für den, der da bleibt oder der Ehepartner, ne? Da kommen wir aber nachher noch mal so ein bisschen drauf hin, ne? Aber das ist ja eine belastende Lebensereignis, also ist es wirklich.
Du hattest aber, als wir uns über das Thema unterhalten haben, auch zum Beispiel von Nasenspray gesprochen, als mögliche Grund für Suizidalität, also für Suizidalität, für Suizidversuche. Wie meinst du das?
Also es gibt eine Sorte Nasenspray, das stand doch schon mal so richtig in Verruf. Das soll eigentlich ganz viel bewirken, aber jedoch hat man festgestellt, dass genau diese Nasentropfen suizidgefährdet sind und auch wirklich sich junge Menschen das Leben genommen haben, die diese Nasentropfen genommen haben. Die darf ein Arzt eigentlich nur verschreiben, wenn er auch die Kontrolle darüber hat. Die müssen sich regelmäßig melden. Und genauso habe ich das hier gemerkt, wenn Klienten kommen mit Antidepressiva. Nicht jeder Antidepressiva kann der Mensch wirklich vertragen. Hm. Ne? Und da gibt es Sorten, die holen noch total runter. Also die sind nach meiner Sicht überhaupt nicht vertretbar, dass dieser Mensch die halt eben nimmt. Hm. Ne? Und das Schlimme ist ja, der Doktor hat verordnet oder der Psychologe und man nimmt die. Man geht denn nicht hin. Man denkt immer, ich muss dann noch vielleicht mehr nehmen, weil ich nicht merke, dass mir besser geht. Und da sehe ich ein sehr großes Risiko drin. Ne?
Ja, gerade bei Medikamenten, also das erlebe ich ja in meiner täglichen Arbeit auch, ist es sehr oft der Fall, dass Medikamente gegeben werden, diese Medikamente anschlagen. Und in diesem Moment, wo sie anschlagen, eine gewisse Klarheit entsteht und dann dieser Schritt auch gegangen werden kann, den man vorher nicht geschafft hätte. Also, deswegen Medikamente sind wirklich, oder mit Unterstützung von Medikamenten kann es sein, dass natürlich Suizidgedanken umgesetzt werden.
Ja.
Also das, genau, also da kann ich dir an der Stelle aus meiner Erfahrung einfach auch nur zustimmen. Das waren jetzt die Gründe. Aber es gibt natürlich auch Risikofaktoren. Vielleicht nennst du da auch so ein paar.
Die Suizidversuche in der Vergangenheit. Also wenn jemand schon dreimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen, dann ist es relativ naheliegend, dass ihr das immer wieder versucht. Vielleicht hatte er irgendwann mal Glück oder nicht Glück, wie auch immer, ne? Psychische Krankheiten, ne? Das sind halt eben die Depression und die manisch-depressiven Störungen. Also jetzt will ich hier keine Angst verbreiten, weil viele Menschen haben ja Depressionen. Das ist ja auch eine ganz schöne Zivilisationskrankheit schon inzwischen. Also damit meine ich wirklich schwerstkranke, schwerstleidende an Depressionen, ne? Also meine Klienten, die ich hier kenne, die Depressionen haben, da sage ich mal, da nimmt sich niemand das Leben.
Wie gesagt, das sind wirklich dann schon meistens auch jahrelang chronifizierte Depressionen, die natürlich dann einen Leidensdruck entstehen lassen, der unmenschlich zu ertragen ist.
Ja, und kommt ja auch drauf an, wie man von außen drauf eingeht. Ne? Fehlende Kontakte, das ist natürlich auch dieses Thema bei Menschen mit Depressionen, die vermeiden ja alles. Das bedingt sich ja teilweise auch. Genau. Ne? Alkohol, Drogensucht. Ich kenne ja hier einige, die sich durch Suizid das Leben genommen haben, durch die Angehörigen. Und wenn ich da hingucke, da waren halt eben wirklich Drogen und Alkohol eine große Ursache. Heimunterbringung. Nicht jeder kommt, ne? Ein alter Mensch, der immer zu Hause gelebt hat, der kann die nicht einfügen. Da ist das auch, kommt das auch vor.
Also quasi im Alter, denn aus der gewohnten Umgebung wieder rausgerissen zu werden und dann abgeschoben und
Arbeitsplatzverlust, ne? Arbeitsplatzverlust ist auch, ne? Weil wenn du denn Beruf 20, 30 Jahre machst und du auf einmal heißt, du kannst nach Hause gehen, damit musst du auch erstmal klarkommen. Ne? Ja, da gibt es auch und finanzielle Probleme, Beziehungsverluste. Ja, Partner ist weg. Und dann gibt es wirklich Menschen, die denken, ohne den Partner sind sie nicht lebensfähig. Aber da kommt mal eine Folge, ne, denn was weiß ich, die bringen wir noch, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, wie geht man damit um, wenn man verlassen wird?
Nach der Trennung, genau.
Ja, genau, Trennung. Die dauert gar nicht mehr so lange.
Genau. Hier ist ein Angriff. Wir wollen nicht spoilern und schon verraten, aber es dauert keine 2 Wochen.
Genau.
Also wie erkennt man das denn? Gibt es Warnsignale?
Also ganz oft, so Warnsignale sind natürlich Äußerungen von Wünsche, dass ich tot wäre oder nicht mehr da bin. Abwenden von Freunden und Familie. Also gibt es einen Grund, weil man sich gezankt hat, ist jetzt ja völlig logisch, ne? Denn die haben nicht unbedingt einen Bock, ihre Freunde oder so zu sehen. Aber das kann man schon sicherlich sehen, ist es jetzt gesund oder ist da wirklich eine Störung? Ne? Und ja, was kann man aber tun, wenn ich was merke? Ne? Wenn ich merke, was weiß ich, mein Nachbar oder mein Kollege oder jemand meiner Familie verhält sich ein bisschen eigenartig. Aufbau und Pflege gesunder, enger zwischenmenschlicher Beziehungen. Ja, was heißt das? Ihn einfach animieren, komm doch mal mit. Und da wirkt am besten nicht, ich will, dass es dir gut geht, sondern weißt du, ich habe ein Problem, kannst du mal mitkommen? Oder ich brauche dich mal. Damit kann ich viel besser überzeugen. Denn Menschen, die an Depressionen leiden, die brauchen eine Aufgabe. Die brauchen das gebraucht werden. Ja, Gesundheitsvorsorge, Hilfe holen, ne? Selbstwertgefühl stärken. Das sind so Sachen, wo man dagegen steuern kann.
Da hast du vollkommen recht. Also das ist immer auch merklich. Also gerade auch Teil der Eingliederungshilfe, so wie ich das erlebe, ist natürlich die Leute wieder animieren, also Teilhabe, wie es auch heißt, mit reinzunehmen in das Leben und ihnen einfach so ein bisschen auch zu zeigen, es gibt mehr als nur dieses die eigenen 4 Wände. Meistens ziehen diese Personen sich auch zurück und lassen auch gar keinen mehr an sich ran. Genau, also vollkommen richtig. Das war jetzt alles relativ theoretisch. Hast du vielleicht dazu auch noch Erfahrungen?
Ja, in Gesprächen mit Angehörigen, und wo sich der Angehörige, quasi der Sohn oder Vater oder Mutter, das Leben genommen haben, also durch Suizid aus dem Leben gegangen sind, da gibt es ein paar nette Beispiele, aber da gibt es auch andere. Nett oder nach Frieden ist zum Beispiel eins. Zu Anfang meiner Bestattertätigkeit hatte sich ein sehr kranker alter Mann das Leben genommen. Er hat sich da in seine Scheune mit einem Strick erdrosselt. Und es war, wie auch immer, unerwartet. eine sehr sanfte, friedliche Beisetzung. Sogar der Pfarrer hat sehr gut gesprochen, also nicht mit abwertend oder so. Also ich glaube, da hatte sogar Gott ein Erbarmen und auch die Familie konnte der tragen. Sie hatten auch nicht das schlechte Gewissen, weil sie haben wirklich gesehen, ne, Papa hat sich gequält und Papa wollte nicht mehr. Dann gibt es noch so ein Beispiel. Ein 90-jähriger Mann, der stand immer in seinem Leben, hatte dann einen Unfall und nach dem Unfall hieß es, er muss nur noch liegen. Der hatte sich dann, ja, das war nicht sein Ding, ne, weil er hat sich bis da zu dem Zeitpunkt immer selbst versorgt. Mhm. Der stand, wie gesagt, der stand so richtig, ne, wie so ein Mann im Leben. Ja, und er hat sich dann aus dem Fenster gestürzt. Ich war auch zur Beisetzung und habe dann in Gedanken gesagt, weißt du, ich kann nicht verstehen, das wäre nicht dein Ding, im Bett zu liegen. Ja, seine Seele war denn auch hier und selbst bei der Beisetzung, die Angehörigen konnten auch ihren Vater verstehen. Und ich denke mal, dann ist das, kommt ja mal drauf an, wir haben keine Sterbehilfe, keine, ne, keine Begleitete durch einen Arzt. Wenn das wäre, dann würden diese Menschen nicht so aus dem Leben gehen müssen, weil die haben wirklich beschlossen, so möchte ich nicht leben. Ja. Und ich sag mal, solche Menschen würde ich auch nie verurteilen. Ich verurteile sowieso nie jemanden. Aber da kann ich sagen, das kann ich echt gut verstehen.
Ja, du hast mir noch eine Geschichte erzählt von einem Mann, der sich mit Salzsäure das Leben genommen hat.
Ja, genau. Das war natürlich ganz krasse Gegenteil. Das waren ja eben die harmlosen Beispiele, ne, wo ich da mitgehen könnte. Da kam hier eine Ehefrau mit ihren zwei erwachsenen Kindern und erzählten mir, dass es in der Wohnung nur poltert. Also ne, egal wo, sie halten das nicht aus. Und ja, der Mann hat sich das Leben genommen und er hat sich das Leben definitiv mit Salzsäure genommen. Die hat er getrunken. Und dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, die Seele stirbt ja nicht. Diesen Schmerz, dieses Leid, das hat er ja richtig gespeichert. Und zu diesem sieht er jetzt noch, wie seine Familie leidet. Das sind die sogenannten Poltergeister. Also wer sich auf diese Art und Weise, wenn nicht seine Zeit gekommen ist, das Leben nimmt, der hat das wirklich definitiv schwer auf der anderen Seite.
Also das heißt, er wäre noch nicht dran gewesen? Und
er war noch nicht dran und hat wirklich das Leben so beendet und kam aber damit nicht klar. Okay. Und da haben wir dann ein Vergebungsritual gemacht mit den, ne, also die Seele war mit hier, ja, die war ja mit hier. Dann habe ich die Angehörigen gebeten, ihm zu verzeihen, ne, und dass sie sein Schicksal auch achten sollen. Mhm. Ne, und dann sind wir rausgegangen und dann konnte der Mann auch in Frieden ins Licht gehen und von da an war zu Hause auch kein Poltern mehr. Das, ja, das war schon, also das hat mich damals auch ganz schön ja, so aus der Fassung gebracht. Ne?
Also zu Poltergeister machen wir aber nochmal eine Folge. Also das klingt sehr spannend.
Ja, und dann gab es auch noch einen Mann, der psychisch labil war, der war zur Reha. Mhm. Er fühlte sich halt eben nicht mehr so vollständig oder, ne, obwohl er eine ganz liebe Frau hatte, die sie war ja hier, ich habe mit ihr gesprochen, die war total lieb, ne? Die hätte nie einen Vorwurf gemacht oder nie irgendwo an irgendwas geknüpft und er hat sich auch das Leben genommen, ist auch aus dem Fenster gesprungen. Ne? Also ob er nur einen Hilferuf abgeben wollte und das ist dann so, ne, ausgegangen,
das denn in,
ja, weiß man nicht, er selbst war nicht mit hier, wie auch immer, da kam die Frau nur alleine, aber hier haben wir auch ein Ritual gemacht und auch dieser Mann hat seinen Frieden gefunden. Ne, schwer für mich ist es natürlich, wenn, also da habe ich wirklich zu tun, wenn sich Kinder oder Eltern das Leben nehmen, deren Seelenplan zu akzeptieren, wenn die Zeit und die Umstände absolut nicht passen, also viel zu jung aus dem Leben gehen. Und das ist jetzt hier nur mit jedem Poltergeist oder mit diesem alten Herrn. Ne? Oder ja, ganz oft auch ganz junge Menschen, ne? Ob die 14 sind, ob die 15 sind oder wie auch immer.
Also das ist ja dann auch, da geht es ja wahrscheinlich auch um das Warum. Also
warum? Da kommen wir nachher mal hin, weil die Eltern oder ne, die Angehörigen kommen ja nicht klar. Warum? Ne? Die Frage steht ja. Und die gehen auch oft ohne Ankündigung. So, ne? Und deswegen ist es auch so ein Schockzustand für die Angehörigen. Ja, diese, wenn vorher schon ein paar Mal gefallen wäre, ich mache das, dann kannst du immer noch irgendwo, ja, aber da ist ja absolut nichts gefallen. Und hier die richtigen Worte für Trost zu finden, das Warum zu erklären, verlangt sicherlich nicht nur mir ganz viel ab. Also das ist schon eine schwere Situation. Aber hier kann ich vielleicht... Heute war eine Klientin hier, die hat mir erzählt, von ihrer Kollegin hat sich das der Sohn das Leben genommen. Und sie hatte erzählt, sie hatte daraufhin mit dem Pfarrer, ist aber schon viele Jahre her, ein Gespräch. Und der Pfarrer hatte erzählt, da sitzt ein Vogel auf dem Ast. Und da kommt immer eine Schneeflocke nach der anderen, immer auf diesen Ast. Und mit einmal, noch einmal eine Schneeflocke und der Ast bricht ab. Wer hat dazu beigetragen, ne? Kann man stehen lassen. Ist eigentlich sehr gut erklärt.
Sehr schönes Bild, genau.
Ja, sehr schönes Bild, ne? Ja. Und wie gesagt, in Deutschland dürfen nur Tiere erlöst werden, jedoch Menschen wird der Wunsch nicht erfüllt. Ich spreche jetzt aber wieder, ne, von denen, die wirklich schwerst krank sind, die wirklich keine Hoffnung mehr haben, die wirklich, ja, ihrem Leiden elendig ergeben sind. Wir haben zwar schon ganz viele Medikamente und es gibt einen Pflegedienst, ne, weil alles, der eine kommt mir klar, der andere nicht.
Ja.
Und ja, ob Hinterbliebene, Schwestern, Mütter, Väter, Kinder, aber auch die Kollegen, die verstehen nicht, warum. Das ist das Schlimme. Und sie haben Schuldgefühle. Schuldgefühle, Scham, Verzweiflung, das lassen die nie wieder los. Ne? Und die Frage, was hätte ich ändern können, hätte ich das merken müssen, die zermürbt. Die zermürbt. Und da musst du auch erstmal wirklich irgendwo
einen Ansatz finden. Also es sind wahrscheinlich auch viele deiner Klienten, die dann kommen,
ja,
und mit Schuldgefühlen wirklich dann arg zu kämpfen haben,
ja,
oder?
Ne? Und in dieser unbegreiflichen Situation, in der sie sind, zu verstehen, zu akzeptieren, dass das Schicksal, der Lebensplan für jeden vorbestimmt ist, das will oder kann man natürlich noch nicht akzeptieren, wenn es frisch ist. Ne? Ist verständlich. Dann geht es auch manchmal vorbei, dann merke ich auch, ich kann nicht erklären, ich kann, ne, auch erzählen, wie der Seele auf der anderen Seite geht, aber das will man noch nicht hören. Und dafür habe ich auch Verständnis.
Deswegen eher, also aus meiner Sicht, wäre den Anfängen, also welche Möglichkeit gibt es denn, professionell da Unterstützung zu haben? Oder was würdest du empfehlen, sagen wir es mal so, an professionelle,
ja,
Unterstützung.
Professionelle Hilfe, es gibt natürlich die Telefonseelsorge, dann gibt es auch die Psychologen, auch
gibt's
die Fahrer.
Eine Nummer, also von der Telefonseelsorge?
Ja,
oder?
Doch, die kriegst du. Also oh Gott, ich habe sie jetzt nicht parat, aber die gibt's.
Okay, also wir können sie ja eventuell in den Shownotes noch verlinken, also das heißt in den Nachrichten zu
aber
dieser...
Aber du brauchst nur in Google gehen, genau. Telefonseelsorge, ja, und dann hast du das ganz schnell, ne?
Und das ist anonym, oder?
Das ist anonym, das ist anonym. Also das, und das notfalls der Hausarzt kann das auch vermitteln, ne? Also das ist gar keine Frage.
Okay.
Ja, natürlich.
Okay.
Also ne? Und ich habe ja auch hier Klienten, die Telefonseelsorge anbieten, ne, von zu Hause. Und die erzählen ja auch so, die werden wirklich schon ganz gut kontaktiert.
Okay.
Die arbeiten aber nicht jeden Tag, die werden sehr geschützt, damit sie da nicht zu doll reingehen, ne? Das ist dann immer so eine Zeit und dann werden sie wieder abgelöst.
Okay.
Psychologen, ja, Fahrer, Familie. Wenn ich eine Familie habe, eine Familie trägt ja auch ganz viel, aber eine Familie kann nicht alles tragen.
Das stimmt. Wie geht es eigentlich dem Verstorbenen? Also wenn er da drauf guckt, also er ist ja dann tot und hat denn ja im Prinzip sein Ziel, was er selber sich gesetzt hat, also sich zu suizidieren, hat er geschafft. Wie blickt er denn zurück auf die anderen? Also kann man sich das vorstellen?
Das ist sehr wichtig, das zu wissen, was ich jetzt sage. Und da hört man gut hin. Der sich das Leben genommen hat, der gibt niemanden die Schuld. Der gibt definitiv niemanden die Schuld. Er übernimmt auch nach langer Zeit, weil ich habe ja, ne, durch meine Gabe habe ich ja natürlich öfter damit zu tun und komme auch nicht da raus, immer irgendwo nach ein paar Jahren wieder mal so einen Kontakt zu haben, weil ja immer wieder mal gefragt wird, was macht er, wie geht's ihm. Die nehmen komplett die Schuld auf sich. Sie sagen nicht, ja, hätte der das anders gemacht oder hätte der. Die haben auf der anderen Seite wirklich dieses Gefühl, nur ich bin da. Und das ist natürlich auch sehr gut, das zu wissen.
Also das heißt, man braucht sich keine Schuldgefühle einreden, sondern die Schuld nimmt derjenige denn mit in den Suizid, in den Tod.
Genau. Und sie wollen auch nicht, dass ihre Angehörigen leiden. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr, eure Seele lebt auf der anderen Seite weiter und ihr seht eure Mutter oder euer Kind immer weinen, weil die traurig sind. Wie würdet ihr euch fühlen? Genauso geht's dem, der sich das Leben genommen hat. Der hat ja schon damit zu tun, es selber zu verkraften, dass er sich das Leben genommen hat. Ne? Ob er das dann noch gut findet oder nicht, ist eine andere Sache. Es gibt solche und solche Beispiele. Aber dann sieht er noch, wie die Familie trauert. Das heißt, er hat ein doppeltes Problem. Der nimmt ja schon die ganze Schuld, weshalb er sich das Leben genommen hat, ne? Oder seine ganzen Zweifel, seine Ängste oder ne, seine Unklarheiten, die nimmt er ja mit rüber. Die sind nicht weg. Die sind auf der anderen Seite 100% genauso. Er hat nur auf der anderen Seite jetzt die Möglichkeit, sich das anzugucken. Und dann stellt er eigentlich fest, oh Gott, wäre ich mal doch zum Doktor gegangen oder hätte ich mal doch das gemacht, ja? Aber dann ist es zu spät. Tod ist tot. Aber er kommt definitiv nicht klar, wenn die Angehörigen leiden. Und das hast du auch ganz oft bei normalen Sterbefällen, also nicht nur bei Suizid. Weil die Angehörigen, die Verstorbenen, die möchten eigentlich, dass die noch in der Welt sind, dass die gut leben.
Also das Vorstadium des Suizids ist ja der Suizidversuch. Der Vorteil ist ja daran, man kann hinterher die Leute auch noch fragen, was sie bewegt hat. Das geht ja beim Suizid, funktioniert das ja nicht. Hast du da vielleicht noch ein paar Beispiele aus deiner Arbeit?
Also mit den Suizidversuchen habe ich natürlich auch zu tun. Ne? Und da
also kommen denn die Personen, also kommen denn eher die Personen, die Suizidversuche begangen hat, oder kommen die Angehörigen?
Nee, die selber. Ne? Deswegen ist es ja auch eigentlich interessant, ne? Die kommen selber. Und das eine war mal, da habe ich vor Jahren einen Anruf bekommen, völlig verzweifelt aus dem Auto, die unterwegs war, ne? Und ich nehme mir jetzt das Leben, ich kann nicht mehr und ich sehe nicht mehr, ne? Ich sehe nicht mehr durch. Und dann gesagt, wissen Sie was, ich sehe genau, dass Sie sich nicht das Leben nehmen, ne? Weil ich kann ja mit der Seele reden. Ich wusste, die nimmt sich nicht das Leben. Fahren Sie jetzt nach Hause und heute Abend telefonieren wir, ne? Weil die wohnt ein bisschen weiter weg, ja, und sie erfreut sich des Lebens, ne? Das war dann so dieser Hilferuf, ne? Der ja auch manchmal wirklich gut ist, ne? Was jetzt manchmal generell gut ist, ne? Sie hatte, weiß nicht, warum sie auf meine Adresse gekommen ist, aber ich war da halt eben sehr naheliegend, ne? Gut. Dann, gab es eine Klientin, also die hatten einen schlimmen Schicksalsschlag, ich möchte jetzt nicht sagen was, und kann man dann eine Kombination rausholen. Die hatte wirklich einen schweren Schicksalsschlag. Es ging um Suizid in der Familie, damit ist sie nicht klargekommen und wollte sich dann selbst, sie hat ganz oft mit mir geredet, sie will nicht mehr und sie nimmt sich das Leben. Und dann hat gesagt, und du nimmst es nicht, weil ich weiß, deine Seele stirbt nicht. Und einmal spät abends hat sie mich angerufen, das war kurz vor 24 Uhr, also gewisse Leute, ne, wo ich dann immer weiß, oh, da könnte kritisch sein oder Sterbebegleitung, die dürfen mich anrufen, ne, alles andere geht da nicht ran. Da hat gesagt, also die hat mich wirklich definitiv gefragt, darf ich mir jetzt das Leben nehmen? Und ich dachte, nein. Und dann war das im Winter, ich gedacht, und eh steht fest, und solltest du das versuchen und dir gelingt das, dann komme ich zur Beerdigung und dann kannst du was erleben. Ne? Ich sag, wenn du dann noch nicht richtig tot bist, dann bringe ich dich um. Also noch so als Scherz gemacht. Ne? Ja, und dann gab es aber echt mal einen Versuch, da hat sie sich nicht gemeldet. Und ich habe gehört, sie ist im Krankenhaus. Und dann habe ich sie besucht und habe gedacht, weißt du, jedem kannst du das hier für dumm verkaufen. Wie hast du denn das angestellt? Ich weiß genau, dass du versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Haben die das hier nicht gemerkt? Nein, die hat dann erzählt, warum sie das nicht gemerkt haben. Ne? Wie gesagt, ich will ja nicht mehr sagen. Und dann gesagt, habe ich dir doch gesagt, du kannst das, und wenn du das noch fünfmal versuchst, es gelingt dir nicht. Ja, und
sie hat es bis heute nicht geschafft?
Nein, oder? Nein. Ihre Zeit ist nicht ran. Ne? Okay. Weil, wie gesagt, die Seele sagt, ne, du wirst so und so alt und dann... Ja, und so langsam findest du so ein paar Hobbys, ne? Und ich bin total glücklich, dass sie, weil es so eine fantastische Frau, ja, und dass sie wieder ihren Weg, und vielleicht, sie hört ja diesen Podcast, die ist auch ein eifriger Hörer, die weiß garantiert, dass ich sie meine und.
Danke. Liebe Grüße, ne? Von mir.
Genau. Ne? Ja, und ist doch schön, dass so ein fantastischer Mensch lebt. Nun, dann gab es nochmal so eine Sache, Betreuer. Eine Betreuerin kam mit einem, Klient, sagt ihr auch dazu, ne? Ja, ein Klient in Bestattung und hatte eine Vorsorge gemacht, weil er war auch relativ krank gewesen und die wollten sich nur absichern. Und von den Abend an hat ja meine Kollegin, damals war ich ja noch beschäftigt, ja, ne, waren wir ja noch da zusammen im Büro, jeden Abend meine Kollegin gelöchert, er bringt sie um, er bringt sich um. Und dann hatte ich Dienst und dann hat sie mich angerufen, also hat sie mich gewarnt, hat gesagt, Rita, wenn da wieder so ein Anruf kommt, das ist der und der, ich hatte ihn ja nicht gesehen, das erzählt er mir jede Nacht. Damit du Bescheid wirst, damit du nicht gleich in Panik bist. Ja. So, und dann rief er an. Ja, die erste Nacht habe ich mit ihm vernünftig geredet und die zweite Nacht wieder. Und dann habe ich gesagt, ich wusste, dass sie sich nicht das Leben nimmt, ne? Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn Sie meinen, Sie müssen sich das Leben nehmen, dann machen Sie doch bitte einfach, machen Sie doch, dann können wir wenigstens wieder in Ruhe schlafen, ne? Er hat nie wieder angerufen. Wir hatten dann aber die Betreuerin gefragt, die hatte Glück, die hat er nie belegt. Genau. So, und ja, irgendwann ist er, ein paar Jahre später, ist er durch einen Unfall in seiner Wohnung verstorben. Ja, okay. Also so kann es dann auch gehen, ne? Also darum, nicht immer jede Warnung ganz krass nehmen. Manche wollen halt eben wirklich nur Aufmerksamkeit haben. Und da muss man natürlich unterscheiden, ist das jetzt wirklich eine Aufmerksamkeit oder ist es Langeweile? Nachts ist mir so, ne? Ja, ich brauche jetzt hier Gesprächspartner. Genau. Ne?
Gerade bei psychisch erkrankten Personen ist das wirklich ein großes Problem, dass die den Kontakt suchen und dann natürlich jede Möglichkeit nutzen. Mhm.
Ja. Die Schuldfrage, die sich denn ja wirklich die Angehörigen stellen, ja, die Schuldfrage, hast du genau gewusst oder wusstest du zu 100% oder musstest du damit rechnen, dass sich, ich sag mal X, das Leben nimmt, ne? Ob nur Angehöriger oder so, hast du es gewusst?
Wie das oft? Das kann doch wahrscheinlich niemand zu 100% beantworten und sagen, nein.
Na doch, manch einer sagt, ich hab's gewusst, ich hätte es ändern sollen. Ich hätte da sein müssen, ich hätte nicht wegfahren müssen. Doch, das höre ich hier manchmal, ne? Ja, ja, das kommt.
Dass sie denn selber, aber den nehmen
dass sie ja selber die Schuld die, auf sich. Ja, genau. Die nehmen, darum sage ich ja, niemand hat die Schuld. Niemand. Ja. Also
das, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Element, was wir auf jeden Fall nochmal klar machen müssen. Es ist nicht die Schuld der Angehörigen.
Genau. Ne? Und jetzt
selbst wenn er, so wie habe ich dich verstanden, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, selbst wenn zu 100% klar ist, dass derjenige es tun wird.
Ja, ist nie die Schuld des Angehörigen. Okay. Und ich sehe auch manchmal bei, also wenn ich manchmal Anrufe bekomme oder so, ne, und Angehörige fragen mich, muss ich Angst haben? Und ich sehe da keine Angst und sage, ne, komm, lass mal, ne, komm auch wieder runter, dann nimmt sich nie das Leben, ich sehe ja, wie alt er wird. Es gab aber auch schon zwei, wo ich sage, das könnte ein Risiko sein. Wo ich dann aber den Tipp gegeben habe, gehen Sie mit ihm wirklich zum Arzt, ne, gucken Sie, dass er gut versorgt wird, da war ich mir nicht sicher. Also, ne, das ist so ein Kandidat, ne, so ein Risiko. Aber die sich das Leben genommen hatten, wenn ich da mit der Seele kommuniziert habe, da war das klar, da war das sauber, also hier, wo auch der Frieden war, ne? Ja, da ist es wieder ganz was anderes, da muss ich ja auch Kinder fragen. Also ich sag mal, wie kannst du selbst damit umgehen, ne? Also hast du es genau gewusst, zu 100% musstest du damit rechnen? Und wie oft hat er davon gesprochen und es nicht gemacht? Und musstest du denn wissen, dass dieser Versuch jetzt aber so wirklich so ist? Wenn du sagst die Frage mit ja, dann kann ich dir nur sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das Lebensende und wie liegt im Lebensplan, in der Seele desjenigen, der sein Leben beendet hat. Du hast da keinen Anteil. Und wenn da von dir die Antwort kommt, nein, dann ist der Grund genauso wie bei ja. Dazu aber der Gedanke, du bist schuldfrei.
Genau, also das, wie gesagt, nochmal zusammengefasst. Also die Fragen sollte man sich wirklich denn stellen. Also zum einen, hast du es genau gewusst?
Ja.
Musstest du damit 100% rechnen? Mhm. Und die Frage, wie oft hat er sie davon gesprochen und es nicht gemacht? Also wie oft hat das angekündigt? Genau, und die beiden Fragen, also wenn man die mit ja, beziehungsweise die zweite Frage, hat er es denn gemacht oder hat er es denn versucht? Wenn man die mit ja beantwortet, liegt es bei ihm im Lebensplan, und bei nein ist man trotzdem schuldfrei. Also finde ich sehr, sehr wichtig, das einfach an der Stelle nochmal zu sagen.
Und hat sich jemand das Leben genommen? Und da gibt es ein Ritual, was ich euch empfehlen würde, was ich auch hier mache, was ich dann auch den Angehörigen, entweder mit ihnen zusammen das Ritual mache oder ihnen sage, was sie sagen sollen, ne? Danke demjenigen und vergib ihm. Vergib ihm, dass er ja, so viel Sorgen, Scham, Schmerz, Schuldgefühle hinterlassen hat. Vergib ihm. Das ist so wichtig. Achte sein Schicksal. Die Entscheidung, achte auch die Entscheidung und wünsche den Frieden, den seine Seele für die nächste Wiedergeburt dringend nötig hat. Dann kann auch seine Seele langsam in Frieden gehen. Das ist so wichtig. Ja, also dieses Ritual. Und ja, weil die Seele desjenigen, der Suizid begangen hat, der braucht den Frieden, der braucht ihn ganz dringend, dass er auch im nächsten Wiedergeburt frei von Lasten und von Schuld wiedergeboren werden kann. Und ich merke auch immer, dass es den Angehörigen, den Hinterbliebenen, besser geht, wenn sie dieses Ritual machen. Ich habe das mal jemandem gesagt, sie soll zum Grab gehen und das machen und sagen, ne? Wahrscheinlich stand die Seele daneben, wie auch immer, weil oft gehen ja, ne, die Seelen auch mit. Und sie kam wieder und hat gesagt, weißt du, wie gut ich mich jetzt fühle?
Gut. Also vielleicht, ne? Jetzt haben wir jetzt, sind wir schon bei 35 Minuten, Rita.
Oh. Nur ganz schnell. Ja, auch hier bleibt wie beim normalen Sterbefall die Trauer, die nie vergeht. Machen wir uns nicht, die Trauer vergeht nicht, ne? Die geht auch beim normalen Sterbefall nicht. Wenn ich einen Menschen geliebt habe, bleibt die Trauer. Nur, man lernt irgendwann mal damit besser umzugehen, ne? Also man braucht nie denken, das Ritual und alles ist gut, ne? Das ist so.
Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja, was bleibt am Ende jetzt uns noch zu sagen? Was ist Ritas Rat von dieser Folge?
Ja, Ritas Rat ist natürlich, lass es besser sein, hol dir rechtzeitig Hilfe. Denn glaub nicht, dass nach einem erfolgreichen Suizid, wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, auf der anderen Seite irgendwo Sonne ist oder dir das viel besser geht, ne? Du hast die gleichen Probleme, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ja, und Suizidversuche, die kann man sich eigentlich ersparen, denn nur die Seele entscheidet, wann dein letzter Tag ist. Ja, und wenn man sich nachher auslachen lassen, weil es nicht geklappt hat, es sei denn, man sagt, ich brauche Aufmerksamkeit, Hilfeschrei. Aber es gibt auch andere Sachen, wo man Aufmerksamkeit bekommen kann. Genau. Ne? Lerne jeden Tag positiv zu denken. Nach jedem Regen kommt da auch wieder die Sonne. Und manchmal ist es ein bisschen länger, dass die Sonne scheint, aber die kommt. Und versuche, ein bisschen optimistischer zu sein. Lerne, mehr dankbar zu sein, dankbar für dein Leben. Ich sage immer, geh mal ins Heim, geh mal gucken, wie die alten Menschen da liegen und auf ihr Ende warten. Die wären froh, wenn sie so leben könnten wie du und draußen rumlaufen könnten.
Und es ist ja immer die Frage, was man mit dem Regen macht. Weil wenn ich mir draußen die Natur angucke, wie würde sie sich über Regen freuen?
Ja, richtig.
Es ist einfach nur eine Frage der Kleidung, ob es ein schöner Tag ist oder ein schlechter. Genau.
Jawohl.
Das ist jedenfalls,
stimme ich dir zu,
meiner Ansicht nach alles eine Frage der Sichtweise.
Genau, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Genau. Und mein Ratschlag, also Reus Rat noch zum Schluss. Wenn der Tag mal wirklich schlecht ist, gehen Sie ins Bett und stehen am nächsten Morgen wieder auf. Der nächste Tag wird deutlich besser.
Genau.
Genau. Ja. Das war's denn eigentlich für diese Folge. Oder Rita, hast du noch was zu sagen?
Nein, ich denke, das reicht für heute. Ja, ich danke dir auch, Roy. Ne? Das hat ja wieder ganz gut mit uns geklappt. Und liebe Zuhörer, bitte keine Angst. Nicht jeder nimmt sich das Leben. Das sind ja, ne? Wir haben viel mehr Bevölkerung in Deutschland als die 100.000. Ne? Und wie gesagt, genau, guckt, aber nicht in Panik.
Das muss man auch noch, genau, man muss es ganz klar differenzieren. Ja. Das, was wir mit dieser Folge nur sagen wollten, ist, habt ein Auge drauf. Oder seht einfach, wenn es da Probleme gibt, dass ihr das ansprecht, versucht die Leute mitzunehmen, dass sie diesen letzten Schritt oder diesen Versuch nicht gehen müssen. Achtsamkeit, einfach durch die Welt gehen, die Augen öffnen. Und auf die Mitmenschen achten, dann erkennt man, glaube ich, schon, wo Probleme sind. Und wenn man die Leute, glaube ich, auffängt, dann, ja, dann hat man auch die Möglichkeit, das zu verhindern. Also das, und das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt Hilfsmöglichkeiten. Also im Internet gibt es verschiedene Seiten, wo man sich dann Hilfe holen kann, wenn man selbst Suizidgedanken hat. Auf jeden Fall sollte man diese Hilfsmöglichkeiten, die angeboten werden, auf jeden Fall nutzen. Und du hast es vorhin angesprochen, das fand ich nochmal wichtig, selbst der Hausarzt, zu dem man ja vielleicht ein großes Vertrauen hat, kann in diesen Fällen auch weiterhelfen.
Ja.
Genau. Nutzen Sie die Möglichkeit, wenn Sie selbst diese Gedanken haben, beziehungsweise wenn Sie jemanden kennen, der diese Gedanken hat. Ja, so viel für diese Folge. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, Rita und ich, wir gehen ja auf Tour. Die Sommertour 2021, genau, im August.
21?
Na, wahrscheinlich gibt es doch nächstes Jahr wieder eine Sommertour, oder?
Ach so, okay.
Genau, nein, wir wollen an drei Tagen im August wollen wir an drei verschiedenen Orten einen Podcast aufnehmen und Ihre Fragen beantworten. Wer mehr Informationen zu der Sommertour haben möchte, der schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an post@ritasrat.de und wird dann in unseren Newsletter aufgenommen. Und wenn es neue Informationen dazu gibt, also welche Orte, an welchen Orten wir sind, wie Sie an Tickets für diese Veranstaltung kommen, dann kriegen Sie einfach von uns eine kurze E-Mail. Die unter Ihnen, die natürlich bei Facebook Rita schon folgen, die werden natürlich auf Facebook auch dann die Informationen dazu kriegen.
Und im WhatsApp-Status auch.
Genau,
ne?
Im WhatsApp-Status. Genau. Es wird auf jeden Fall, es wird jeder, der es mitkriegen will, der wird es auch mitkriegen. Wie gesagt, die beste Variante ist einfach eine kurze Mail. Da sind Sie am unabhängigsten, was das Nachschauen angeht. So, das war es dann wirklich für heute. Wir machen Schluss. Rita, ich danke.
Roy, ich danke dir auch. Und euch danke ich für das Zuhören bis zum Ende. Danke, danke.
Dann ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Tschüss.